Deutschlandfunk Interview.
Wir haben uns heute Morgen schon informiert. In der Ukraine wird weiter geschossen, es wird gestorben. Der Krieg zeigt wie immer seine hässliche Fratze. Wie kommen wir da nun heraus? Das ist die Frage, die allerorten diskutiert wird, ohne dass wir bisher eine einheitliche Antwort gefunden haben. Mehr Waffen liefern, noch härtere Sanktionen. Nun ja, es gibt da möglicherweise auch andere Stimmen. Eine davon haben wir heute Morgen, Antje Vollmer, Bündnis 90 Die Grünen, evangelische Theologin und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Frau Vollmer.
Guten Morgen, Herr Zurheide.
Frau Vollmer, fangen wir zunächst mal an mit der Frage, ist das Embargo oder die Wirtschaftssanktionen, je nachdem, wie wir das gerade bezeichnen, was wir da machen, ist das wirklich so alternativlos? Sie sind da etwas anderer Ansicht. Erstmal, warum sind Sie da anderer Ansicht?
Ja, weil ich sehe, wir sind ja im Augenblick in einer Phase, auch in unserem Land, auch in den Medien, von ganz großer moralischer Aufrüstung und der Eskalation. Das ist einerseits wahrscheinlich, weil man zu Recht vermutet, dass dieses Land aufgrund seiner langen Erfahrung sehr kriegsskeptisch ist. Und es ist aber auch der Situation geschuldet, die in der Ukraine im Augenblick herrscht. Ich habe ja den Eindruck, dass wir da in die Phase eines Zermürbungskrieges gehen, mit schmerzhaften, opferreichen in einer schmerzreichen, opferreichen Pattsituation, aber ohne eine Aussicht auf ein baldiges Ende dieses Krieges. Und da ist es dringend notwendig, die Instrumente zu überprüfen. Einerseits diese Methode der moralischen Ausrüstung, ob sie wirklich ihre Wirkung hat, aber vor allen Dingen die Methode der Sanktionen.
Wir können über beides mal nach und nach sprechen. Lassen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen das abschichten. Also ich habe mir zwei Begriffe gemerkt, die moralische Aufrüstung und die Sanktionen. Kommen wir gleich noch zu. Die Frage ist ja, vor der Phase des Krieges Ukraine, sagen ja viele, da hatten wir eine Art regelbasierte Ordnung bis hin zu dem russischen Angriff, der dann alles in Frage stellt. Teilen Sie eigentlich diese Analyse?
Ich teile die nicht. Ich bin auch skeptisch bei dem Begriff Zeitenwende. Tatsächlich gab es eine riesige Zeitenwende 1990. Das ist ganz klar. Aber aus diesen Ereignissen, die ja so glücklich waren für Europa, hätte man eigentlich eine stabile Friedensordnung entwickeln müssen, die zwei Fragen beantwortete. Einmal, wie schützen wir die neuen, häufig noch destabilen Demokratien, die aus diesem Zerfall der Sowjetunion hervorgegangen sind. Das betrifft auch Polen und die baltischen Staaten. Aber zum anderen auch, welchen Platz bieten wir Russland in dieser Nachkriegsordnung an? Denn immerhin hatte das damalige Russland einen riesen Vorteil für die Welt gebracht. Nämlich der Zusammenfall der Sowjetunion war fast gewaltfrei. Und sie haben sich nicht von der Weltbühne verabschiedet mit einem gewaltigen Blutbad, wie andere große Reiche das immer getan haben. Und dafür hätten sie verdient, dass die Frage, welchen Platz haben wir in Europa, welches neue Sicherheitssystem, was auch uns Sicherheit gibt, hätte man beantworten müssen. Das ist nicht passiert und das ist, glaube ich, das große Versäumnis unserer Generation.
Auf der anderen Seite
jetzt vieles passiert in der Zwischenzeit. Und nun ist dieser Krieg ein Angriffskrieg, ein Krieg gegen das Völkerrecht. Nun hat er angefangen und der Westen hat sich massiv engagiert. Man hat ja manchmal den Eindruck, es ist ein Stellvertreterkrieg. Russland meint mit diesem Krieg unter Missbrauch der Ukraine eigentlich den Westen. Und der Westen antwortet, da er nicht in den Krieg hineingezogen will, indem er die Ukraine zum Vorposten unserer Freiheit macht. Aber da müssen wir raus aus diesen Gedanken. Wir müssen deeskalieren.
Ich komme gleich noch darauf, wo wir da hinwollen. Aber es ist natürlich erstmal auffällig, die alte Blockkonfrontation, die wir eben vor der Zeitenwende hatten, die Sie vorhin als Zeitenwende bezeichnet haben, die haben wir jetzt in einem neuen Muster sozusagen Freiheit gegen Tyrannei. Dabei war das ja auch in Zeiten von Gromyko und ich weiß nicht, wie die ganzen russischen Führer alle hießen. Das war ja eigentlich ein ähnliches Muster, aber wir sind da anders damals mit umgegangen, oder?
Ja, das ist interessant. Also klar ist, dass es diese Polarisierung, dass die immer ideologisch begleitet ist. Wenn die Welt in zwei Blöcke zerfällt, dann ist der eine der Böse und der Teufel und der andere ist der Gute, der der Menschheit nur Frieden und Sicherheit bringen will. Damals war die Bedrohung auch in einer Pattsituation, und zwar im Weltmaßstab. Und da hat man keine Sanktionen gemacht. Das ist ja interessant, weder auf den Mauerbau, auf den 17. Juni, vor allen Dingen auf den Einmarsch des Warschauer Paktes in Prag hat man nicht mit Sanktionen reagiert, sondern auf dem Gipfel der Krise sind die diplomatischen Bemühungen verstärkt worden in einem Maße, das damals auch sehr viel Misstrauen erzeugt hat. Die Amerikaner haben gesagt, was machen Willy Brandt und Egon Bahr denn da? Ist das nicht gegen unsere Interessen? Und es war deren Verhandlungskunst, sie zu überzeugen, dass es im Interesse der ganzen Welt ist und auch des Westens, wenn diese bedrohliche atomare Konfrontation begrenzt wird. Das war eigentlich die Begründung für die Entspannungspolitik.
Aber jetzt kommen wir auf Herrn Putin, und da sagen ja viele, der hat das, was da jetzt passiert, alles von langer Hand geplant und er hat uns hingehalten. Er hat hier die Gasspeicher geleert. Wir haben es nicht gemerkt, obwohl wir es hätten merken können. Alles von langer Hand geplant. Er wollte das immer. Was antworten Sie den Menschen, die das ja mit guten Argumenten sagen?
Ich sage, dass wir im Augenblick, wir werden noch Jahrzehnte über die Vorgeschichte dieses Krieges diskutieren und über die Frage der Alleinschuld und der Versäumnisse auch auf anderen Seiten. Im Augenblick haben wir gar nicht die Zeit dafür. Im Augenblick müssen wir unsere Instrumente überprüfen und wir müssen auch unsere Hassbilder abbauen, übrigens auch in den Medien, und müssen überlegen, wie kriegen wir beide Seiten an einen Verhandlungstisch. Denn wenn ein Zermürbungskrieg nicht endet und zum eingefrorenen Konflikt gibt, haben wir diese Eiterbeule weiter in Europa. Wir müssen also alles darauf setzen, beide Seiten an den Verhandlungstisch zu kriegen und einen Waffenstillstand zu machen. Und dann wird man ja im Einzelnen verhandeln, welche Seite dann zu leisten hat, damit es auf Dauer geht. Es gibt ja solche Vorschläge.
Ja, auf der anderen Seite, jetzt gehe ich nochmal dazwischen, Frau Vollmer, ist das nicht am Ende naiver Pazifismus? Ich will jetzt keine anderen Begrifflichkeiten nennen.
Also ich behaupte, dass Pazifisten viel intelligentere Politiker sind als die, die auf die Waffen setzen. Wenn sie Waffen haben und auf Waffenstärke setzen, dann können sie auch in einer unrechten Sache gewinnen. Das können sie als Pazifist nie. Als Pazifist müssen sie ganz früh anfangen, Konflikte zu ahnen. Ich habe 2014 mit anderen schon vor diesem Krieg gewarnt. Sie müssen präventive Maßnahmen machen und sie müssen, wenn der Krieg dann ausbricht, den sie nie gewollt haben, sehr schnell gucken, wo ist der nächste Ausweg Richtung Frieden und Stabilität. Ich will mal ein Beispiel sagen. Es gab ein wunderbares Interview mit der südafrikanischen Außenministerin Nadeli Pandor im ZDF. Da hat sie gesagt, wir hatten auch einen gerechten Grund damals. Wir hatten Jahrhunderte von Apartheid hinter uns. Wir hatten auch junge Leute, die wollten Waffen haben. Damals hat die Welt uns keine Waffen geliefert. Sie haben gesagt, ihr müsst verhandeln. Und Nelson Mandela, dessen Kampfgefährtin sie ist, hat das damals nach innen durchgesetzt. Das war sehr schwierig, aber das hat auch Südafrika ein gewaltiges, dauerndes Blutbad verhindert. Und diese Gedanken müssen im Augenblick erwogen werden.
Aber bitte nochmal, jetzt frage ich Sie, das sagen Sie jetzt den Ukrainern, die sagen, ein Viertel unseres Landes ist inzwischen von jemandem besetzt, den wir nicht akzeptieren wollen?
Die Ukrainer haben ja eine viel schlimmere Wahrheit im Augenblick zu schlucken. Nämlich, dass sie zwar viel moralische Unterstützung vom Westen kriegen und auch viele Waffen, die alle in kürzester Zeit wieder verbrannt und abgefackelt werden von den russischen Raketen. Aber dass der Westen ihre Hoffnung, nämlich einzugreifen, nicht erfüllen wird. Deswegen finde ich diese westliche Position auch nicht so wahnsinnig moralisch überlegen, wenn andere für unsere Freiheit kämpfen sollen. Wir müssen für unsere Freiheit schon selber kämpfen und wir müssen für die, die jetzt im Krieg sind, die Bedingungen Richtung Frieden erleichtern, auch durch unser eigenes Agieren.
Was heißt das konkret?
Mal bei Sanktionen.
Was heißt das?
Müssen wir doch noch klären. Es gibt zwei Beispiele von Sanktionen gegen Iran und gegen Kuba. Wenn man guckt, haben die jene Wirkung gehabt, dann ist es ganz im Gegenteil. Die Bevölkerung dieser Länder, die sanktioniert wurden, die leiden furchtbar darunter. Aber die Regierungen verhärten sich und in diesen Ländern sind die Hardliner dann die, die aus dem Sanktionsregime als Sieger hervorgehen. Eine Lockerung in Kuba gab es erst, als Obama gesagt hat, wir fahren die zurück. Und dann hat Trump sie wieder hochgefahren. Und das ist immer eine schlechte Situation für die Bevölkerung in den Ländern, die unter solchem Druck von Kriegen oder von Sanktionen oder weltweiter Ächtung ist, dass deren Lage sich nicht verbessert. Sie brauchen aber doch Freunde, die ihnen helfen, wirklich einen Weg zum Frieden zu finden. Und es gibt solche Vorschläge.
Also Sie glauben daran, dass im Moment auch Gespräche notwendig sind und wer sollte sie führen? Das wäre jetzt meine letzte Frage.
Es gibt sehr gute Vorschläge von der italienischen Regierung. Die sind nun selber im Moment in der Krise, aber ihre Vorschläge waren gut. Es gab eine Expertenkommission im Vatikan, die hat eine hervorragende Analyse gemacht, was wird, wenn wir den Weg gehen. Ich bin dafür, dass man geheime Emissäre aussucht, meinetwegen aus der EU, aber noch viel besser von Seiten der UNO, die wochenlang verhandeln, die nicht einmal hinkommen, Presse öffentlich und dann Statement an die eigene Bevölkerung abgeben, sondern die Vertrauen aufbauen, was natürlich durch diesen Krieg wahnsinnig zerstört worden ist. Aber wie auch immer, in kurzer oder längerer Zeit müssen wir an einem Verhandlungstisch landen.
Ja.
Und die Leute finden, der Papst hat gesagt, er will nach Moskau und nach Kiew fahren. Das sind die richtigen Gesten. Und ich wünsche mir, gerade da ich die Außenministerin von Südafrika genannt habe, eine Bewegung der Blockfreien, also der Skeptischen, Indien, Mexiko, Südafrika, die sich engagieren und sagen, man muss eigentlich auf jeder Ebene auf die Beteiligten einwirken. Ich glaube nicht, dass auf einen Charakter wie Putin unsere Sanktionen die Wirkung haben, die wir haben wollen.
Frau Vollmer, ganz herzlichen Dank. Wir haben sehr lange geredet. Wir laufen fast schon wieder auf die Nachrichten zu. Ich bedanke mich für diese andere Stimme auch bei uns im Deutschlandfunk heute Morgen.
Auch für das Gespräch am so frühen Morgen.
Für die Hoffnung, die Sie uns dann da zumindest vermittelt haben.